Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Mit dem Virologen Professor Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz. Herr Plachter, hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass es zu einer vergleichbaren Pandemie kommt, auch mit diesen Auswirkungen in Deutschland?
Nun sagen wir mal so, dass Pandemien wieder auftreten könnten oder können, das ist eigentlich lang klar. Auch im vergangenen Jahrhundert hatten wir mindestens 4 Influenza, also Grippepandemien, die auch zum Teil verheerende Folgen hatten. Dass es jetzt mit einer solchen Wucht und mit einem solchen Erreger kommt, das war jetzt nicht vorhersehbar, aber dass wieder so etwas auftreten könnte und wahrscheinlich auch auftreten würde, das war eigentlich vielen klar.
Wie sieht eigentlich Ihre Arbeit aus als Virologe? Also haben Sie noch mit Labor-Petrischale zu tun oder ist es doch nur Schreibtisch, nur in Anführungsstrichen?
Ja, ich bin jetzt alt genug, dass ich meistens aus dem Labor draußen bin, also nicht mehr wirklich diese Techniken selber durchführe. Aber natürlich gibt es einen Haufen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Labor entsprechend arbeiten. Es gibt halt Arbeitsgruppen, die man dann halt irgendwie leiten muss. Und dann sitzt man natürlich meistens am Schreibtisch tatsächlich und schreibt entweder Veröffentlichungen oder eben versucht eben über Anträge auch Drittmittel, also Fördergelder einzuwerben, damit man entsprechend auch gut arbeiten kann.
Das heißt aber, für Sie ist Homeoffice möglich?
Homeoffice ist möglich und in der Tat ist es auch so, dass viele Virologen und generell Wissenschaftler im Augenblick tatsächlich zu Hause arbeiten können, am PC mit den entsprechenden elektronischen Möglichkeiten. Das geht schon. Aber natürlich im Labor funktioniert da nichts. Das ist natürlich jetzt alles umgeleitet, wenn man so möchte, eben auf die Diagnostik, auf die mittelbare Krankenversorgung, also Testdurchführung zum Beispiel.
Und haben Sie noch Kontakt mit Patientinnen und Patienten dann überhaupt?
Einen direkten Kontakt in der Regel nicht. Es gibt natürlich Fälle, die man unter Umständen in entsprechenden Boards, also in entsprechenden Gremien auch bespricht, auch mit den Klinikern, also mit den Ärzten und Ärztinnen, die vor Ort eben die Patienten betreuen. Also insofern besteht natürlich ein indirekter Kontakt.
Jetzt habe ich es eingangs gesagt, in Ihre Sparte gehört auch noch die Mikrobiologie, dann gibt es noch die Infektionsepidemiologie. Wir sagen der Einfachheit halber immer Virologe, weil das auch Ihr Schwerpunkt ist. Aber da steckt ja auch ganz viel Statistik und Mathematik, gerade bei den Epidemiologen dahinter, oder?
Das ist richtig. Natürlich, wir haben einen gewissen Überblick, was wie unsere Erreger, die wir eben kennen, sich ausbreiten, wie man sich schützt und solche Dinge. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um komplexe Modelle geht, jetzt wie natürlich im Augenblick nachgefragt, wie wird es denn in 1, 2, 3 Wochen aussehen, dann braucht man natürlich Biomathematik, dann braucht man Statistik, dann braucht man komplexe Zahlenspiele sozusagen, um auszurechnen tatsächlich, wie denn das Ganze sich entwickeln würde. Das ist dann nicht mehr so unser Feld.
Und wie funktioniert der Austausch zwischen den Virologen, also mit anderen Wissenschaftlern? Da gibt es ja einige Prominente. Ich nenne mal Christian Drosten von der Berliner Charité oder Alexander Kekulé aus Halle. Tauschen Sie sich alle aus? Oder?
Da gibt es natürlich einen engen Austausch. Jetzt auch zum Beispiel, was die Testdurchführung angeht. Es gibt ein enges Netzwerk der diagnostischen Einrichtungen von Universitätsklinika, die permanent eben nachfragen, wie machst du das? Wie habt ihr Probleme damit? Und solche Dinge. Das existiert natürlich. Und natürlich gibt es einen internationalen, sehr intensiven Austausch, sowohl eben jetzt, was die Diagnostik angeht, aber auch natürlich, was den wissenschaftlichen Hintergrund bei dieser Infektion angeht. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Kontakte, multiple Kontakte tatsächlich in alle Welt hinein.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn das Virus nicht so gefährlich, ansteckend und tödlich wäre, dann wäre es doch eigentlich einfach nur eine spannende und herausfordernde Zeit für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, oder?
Ja, natürlich immer, wenn ein neuer Erreger kommt sozusagen, der neu auftaucht, dann ist natürlich die Herausforderung zu schauen, was ist denn da mit dem, wie verhält er sich denn, wie ist die Biologie von diesem Erreger, was kann man gegen ihn tun, gibt es Medikamente und so weiter. Das wäre natürlich sicherlich sehr spannend, weil dann ein neues Feld quasi geöffnet wird, um eben wissenschaftlich zu arbeiten. Aber natürlich kommt man da im Augenblick nur sehr schwer dazu, weil man erstmal gucken muss, dass man eben mit dieser Pandemie auch von virologischer Seite zurechtkommt.
Rheinland-Pfalz gehört ja glücklicherweise nicht zu den Hotspots, sag ich mal. Die sind eher in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Warum ist das eigentlich so? Wissen Sie das?
Ja, in Nordrhein-Westfalen, das war eben Heinsberg im Wesentlichen natürlich dieser Ausbruch. Das waren damals eben noch Massenveranstaltungen. Das war, glaube ich, der Karneval damals noch, wo eben tatsächlich eben zunächst mal eine infizierte Person sehr viele angesteckt hat. Und dann ging das natürlich relativ schnell rum. In Bayern waren auch entsprechende Ereignisse, wohl auch ein Bierfest, das noch stattgefunden hat. Das sind so diese Ereignisse, die man jetzt im Augenblick auch vermeiden möchte, eben durch diese Massenveranstaltung, weil genau das dann wieder auftreten würde in der Richtung.
Aber aus wissenschaftlicher Sicht sind gerade diese Hotspots wahrscheinlich auch besonders interessant. Nicht ohne Grund wird ja jetzt in Bayern dann auch untersucht und geforscht und da auch in Gangelt in Nordrhein-Westfalen ist Professor Streeck dabei, mal zu gucken, wie ging es den Corona-Patientinnen und Patienten? Ist das wichtig jetzt? Ist das jetzt entscheidend zu gucken? Wo sind da Spuren in den Wohnungen und so?
Ja klar, weil es ist ja immer wieder einfach gefragt, ja, wie geht denn eigentlich die Übertragung? Ist das jetzt nie wirklich nur durch Husten und Niesen oder durch entsprechend langes, ja, Face-to-Face-Kontakt, also Gespräch miteinander? Oder gibt es dann doch irgendwie Quellen über Oberflächen, über irgendwelche Dinge, die man im Haushalt hat? Das kann man jetzt natürlich gerade in Heinsberg relativ gut untersuchen, weil man ja viele Fälle hatte und da eben zum einen, zum eben auch in den Wohnungen unter Umständen gucken kann, findet man dann zum Beispiel noch irgendwo lebendes Virus auf den Oberflächen.
Jetzt sieht man Wissenschaftler in diesen Zeiten oft an der Seite von Politikerinnen und Politikern. Und auch Sie haben ja schon eine gemeinsame Pressekonferenz mit der Ministerpräsidentin gegeben, Malu Dreyer. Der Rat, das Fachwissen ist ja das eine. Aber eine Zeitung hat auch schon mal gefragt, werden wir von Virologen regiert?
Ja, das ist natürlich ein komplett falscher Eindruck. Natürlich müssen wir jetzt irgendwie unsere Expertise da bereitstellen, um die Politik zu beraten und zu sagen, was dieses Virus überhaupt ausmacht. Aber es ist ganz klar, wir treffen da keine Entscheidungen. Wir können eben nur beraten. Und wenn wir gefragt werden, versuchen wir das auch so kompetent, wie es möglich ist, eben zu tun. Aber entscheiden müssen natürlich müssen die Politiker, muss die Politik, die Regierungen. Und es ist eben so, dass da durchaus nicht nur virologische Sachkompetenz, sondern eben, wie vorhin auch erwähnt, die Epidemiologen mitspielen und mitreden müssen. Und natürlich vieles andere da einfließt bei Experten. Wie kann man zum Beispiel Schulen jetzt unter Umständen organisieren, wenn eventuell Kontaktsperre aufgehoben wird. All das fließt natürlich in die, wenn man so möchte, Meinungsbildung der Politik ein, um eben dann wirklich dann hinterher vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Aber es ist für Sie auch irgendwie ein Dilemma, weil Sie wollen ja auch nicht in die Rolle des Politikers gedrängt werden und das ist einfach nicht ihre Aufgabe.
Das ist mal das und vor allen Dingen können wir das auch nicht, wie gesagt, weil wir auch nicht die ganzen Aspekte übersehen, die für eine politische Entscheidung tatsächlich notwendig sind. Da fühlen wir uns auch nicht wirklich wohl. Ich glaube, das kommt auch bei anderen Kollegen immer wieder dass man eben tatsächlich gerne berät und natürlich dafür bereit steht, aber natürlich nicht die Kompetenz hat, das alles zu überblicken. Das ist nun mal wirklich die Aufgabe der Politik.
Interessant ist nur, bei Corona habe ich jetzt den Eindruck, hört die Politik auf Wissenschaft? Anderes Beispiel, die Klimapolitik zum Beispiel. Da fordert Aktivistin Greta Thunberg ja eigentlich genau das. Liebe Leute, hört auf die Wissenschaftler, aber da tun sich Politiker schwerer. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nicht wirklich, aber im Prinzip ist es natürlich so, jetzt diese Corona-Epidemie, die spürt ja jeder irgendwo. Jeder kann die Zahlen lesen, jeder kennt vielleicht jemanden, der erkrankt ist. Das heißt, wir haben eine sehr direkt vor der Nase, wenn man so möchte, haben wir dieses Problem. Dagegen die Klimakrise, ja gut, wir haben einen heißen Sommer, aber das ist vielleicht für viele tatsächlich nur eben ein Ausreißer. Viele sehen das jetzt nicht direkt in ihrem Lebensumfeld, dass die Klimaerwärmung wirklich Konsequenzen hat, weil das einfach viel längerfristig ist. Die Corona-Infizierten, die Corona-Toten, die kann man natürlich, die Verstorbenen, die Zahlen kann man ad hoc und online sofort sehen. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Plachter, es gehört zu Ihrem Geschäft, dass sich Wissenschaftler nie alle einig sind. Aber das kann natürlich auch schwierig sein dann für Otto-Normalverbraucher wie mich jetzt, Diskussion um Atemschutzmasken. Am Anfang hieß es, alles Quatsch, brauchen wir nicht, bringt nichts. Dann auf einmal, vielleicht doch nicht so schlecht. Und jetzt sieht man immer mehr Menschen damit. Also können Sie verstehen, wenn das auch Leute vielleicht eher verunsichert, so eine Diskussion um richtig und falsch?
Ja, das ist natürlich klar. Zum einen muss man sagen, auch wir natürlich wissen vieles zu diesem Erreger nicht und wie er sich verbreitet. Wir kennen ihn jetzt seit Ende November, vielleicht frühestens letzten Jahres. Das heißt, das sind natürlich auch für uns noch einige Fragezeichen. Und das andere ist allerdings, dass die Maßnahmen, die wir auch empfehlen, natürlich irgendwo angepasst werden an die Entwicklung. Damals, als einige wenige Infektionen Januar, Februar bei uns zum ersten Mal auftraten, da wäre es so unwahrscheinlich gewesen, dass jemand trifft, der Corona-positiv ist, wie wir das sagen. Da brauchte man damals keine Masken. Jetzt haben wir natürlich viele Infizierte und damit hat man natürlich durch diese Masken unter Umständen einen Vorteil. Das heißt, es ist nicht ein Widerspruch, sondern es ist einfach eine Entwicklung tatsächlich, die man eben dann hat. Und das verunsichert zwar, aber wir versuchen das natürlich auch immer wieder deutlich zu machen, dass die Maßnahmen immer jeweils immer angepasst werden müssen an die Entwicklung.
Wie sehen Sie denn überhaupt so das Interesse in der Bevölkerung? Es wird ja viel gelesen, geguckt, Podcasts, lange Strecken, Dreiviertelstunde werden gehört.
Ja, man, es ist ein enormes Interesse. Natürlich hat man jetzt auch die Medien, die entsprechend auch berichten. Sehr viele Medien berichten darüber, eigentlich fast ausschließlich, wenn man manchmal reinguckt. Das ist das eine natürlich, ist ein extremes Interesse. Aber auch jetzt, ich bin ja auch jetzt öfters mal am Mikrofon und beantworte Fragen, habe ich schon den Eindruck, dass natürlich auch eine erhebliche Unsicherheit existiert. Wenn die Experten schon nicht alles wissen, ja, was ist denn, dann ist das vielleicht viel schlimmer als gedacht. Es ist so, dass wir das entsprechend überwachen. Wir, das heißt nicht nur die Virologen, sondern generell halt die Wissenschaft und das versuchen zu transportieren und möglichst umfassend zu informieren. Und das führt natürlich dazu, dass möglicherweise sehr viel Information dann auch verfügbar ist.
SWR1-Hörerin Eva Weigenbach hat gefragt, bei der Grippewelle 2017 sind in Deutschland ca. 25.000 Menschen gestorben. Warum wurden da keinerlei vergleichbare Maßnahmen wie jetzt bei Corona getroffen?
Ja, diese Sterberaten, die jedes Jahr von Influenza auftreten, das sind die Sterberaten, die auch hinterher statistisch erfasst werden. Das ist sogenannte Übersterblichkeit, die dann eben erfasst wird, dadurch, dass man eben schaut, wie viele Menschen hätten denn sterben sollen oder würden normalerweise sterben. Und wenn dann Grippe-Epidemie ist, wie viel sterben zusätzlich? Und hier ist natürlich die Situation, dass das Gesundheitswesen im Augenblick massiv belastet ist durch diesen Massenanfall an sehr schwer Erkrankten und Patienten, die eben auch unter Umständen beatmet werden müssen. Das ist schon ein erheblicher Unterschied zu einer Grippeepidemie tatsächlich.
Interessant ist ja auch, überall sieht man immer dieses Bild, so eine Kugel mit irgendwie kleinen, kleinen Fäden, die so abgehen und knubbeln. Und letztens fragte mich jemand, wie groß ist eigentlich dieses fiese Virus?
Ja, es ist fieserweise sehr klein. Es ist deutlich kleiner als beispielsweise eben Bakterien. Bakterien kann man auch in einem normalen Mikroskop, also so einem Lichtmikroskop sehen. Viren muss man tatsächlich mit Tricks anschauen, mit sogenannten Elektronenmikroskopen. Viren sind irgendwo im Nano- bzw. also im Mikrometerbereich zu sehen, also deutlich kleiner als Bakterien. Damit hat man natürlich auch Schwierigkeiten, diese unter Umständen zu entdecken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Professor Plachter, das ist ja ein schwieriges Abwägen. Manche sagen, der Schaden wird größer sein, wirtschaftlich, sozial, auch psychologisch. Die Menschen sind verzweifelt, drehen durch, wenn sie irgendwie nicht raus können. Lässt sich heute sagen, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird?
Ja, das wäre natürlich wunderbar, wenn man das genau sagen könnte, wie das weiterläuft, die ganze Angelegenheit. Es gibt eben diese sogenannten Modellierungen. Das heißt, man schaut sich an, was kennt man mittlerweile, was hat man mittlerweile an Daten und versucht dann zu modellieren, wie das heißt, zu schauen, in die Zukunft zu schauen, wie wird sich die ganze Situation unter bestimmten Bedingungen entwickeln. Problem dabei ist, dass diese Modellierungen immer darauf beruhen, was weiß man denn jetzt schon? Wie ist die Datenlage, wie man das sagt? Und die ist halt zum Teil nicht vollständig. Das heißt also, all diese Modellierungen sind natürlich zunächst mal unsicher. Man weiß nicht wirklich genau, wie es funktioniert oder funktionieren wird. Aber klar ist, und das ist, glaube ich, mittlerweile unmittelbar zu sehen aus USA und aus anderen Ländern, dass man versuchen muss, tatsächlich den Massenanfall an Infizierten bzw. schwer Erkrankten zu reduzieren, damit man eben auch alle behandeln kann.
Das ist das eine. Gleichzeitig ist aber die sogenannte Durchseuchung ja auch irgendwie sinnvoll, wenn viele irgendwann mal Corona hatten und dann sind wir irgendwann immun. Also ich sage jetzt mal das schwedische Modell. Die fahren ja einen ganz anderen Weg. Also die haben die Schulen, die Kitas geöffnet gelassen, Restaurants.
Ja, aber das ist eben zum Beispiel auch, wie es ja auch in anderen Ländern war, die jetzt mittlerweile komplett umgedreht sind, weil eben sie sehen, dass die infizierten Zahlen und die erkrankten Zahlen deutlich nach oben gehen, zum Beispiel Vereinigte Königreich zum Beispiel. Das heißt also, wir haben hier schon die Situation, Durchseuchung ist gut und wenn das langsam vonstatten geht, dann ist das auch okay sozusagen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit haben wollen, diese berühmte Abflachung der Kurve. Das bedeutet ja auch, dass dann zunehmend Leute dann auch infiziert werden und immun werden. Aber auch da, was ich gerade gesagt habe, da fehlen uns auch zum Teil noch die Daten. Wir wissen gar nicht, wie viele wirklich infiziert waren, ohne dass sie es bemerkt haben. Da laufen jetzt eben im Augenblick erst die Untersuchungen an, um zu schauen, ob wir dann möglicherweise schon eine gewisse Durchseuchung auch haben in der Bevölkerung. Aber das braucht noch einige Wochen.
Aber eins wissen wir ganz bestimmt, dieses neuartige Virus werden wir nie wieder los, oder?
Sehr wahrscheinlich werden wir das nie wieder loswerden, weil eben tatsächlich diese Infektketten sich nicht vollständig wahrscheinlich unterbrechen lassen. Aber auch da muss man ganz klar dazu sagen, auch da kann man nicht wirklich in die Zukunft gucken, was in ein oder zwei Jahren tatsächlich ist, ob das nicht doch dann irgendwann sich in Anführungszeichen das Virus sich totläuft und dann eben tatsächlich die Infektketten abbrechen. Das kann im Augenblick noch keiner wirklich modellieren, wie man das sagt.
Aber das heißt ja auch, Prognosen sind einfach total schwer. Also wenn wir jetzt Veranstaltungen haben, die verschoben werden. Nehmen wir die Olympischen Spiele, Riesenevent, verschoben auf nächstes Jahr zum selben Zeitpunkt. Kann ich heute sagen, da finden die auf jeden Fall statt? Kann ich doch eigentlich nicht.
Nee, das kann man mit Sicherheit nicht sagen im Augenblick. Klar, nächstes Jahr ist weit weg. Bis dahin wird sich viel tun. Bis dahin hat man dann vielleicht auch Medikamente, die man einsetzen kann. Bis dahin haben wir vielleicht auch eine Grundlage für einen Impfstoff, sodass wir einzelne Anteile der Bevölkerung auch wird impfen können. Also das ist sehr weit weg. Und da kann man im Augenblick eigentlich noch fast überhaupt nichts dazu sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Plachter, täuscht der Eindruck oder kamen zuletzt Epidemien und Pandemien aus Asien und waren eigentlich fast immer Tiere im Spiel?
Ja, bei den letzten, bei den meisten, sagen wir mal so, nicht immer, aber bei vielen der Ereignisse, bei einer Übertragung von einem Tiervirus auf den Menschen, war tatsächlich auch Asien im Spiel. Das hängt natürlich mit zusammen, dass hier auch natürlich viele Menschen leben und auch viele Tiere auch auf Märkten zum Teil auch lebend gehandelt werden, sodass Tiere da auch quasi übertragen werden können. Es kommt immer wieder zu solchen Ereignissen, dass Viren, die eigentlich beim Tier vorkommen, auch mal den Menschen infizieren können. Und das, was halt in den letzten Jahren größere Aufmerksamkeit erregt hat, war eben häufig auch aus Asien tatsächlich.
Und werden die Abstände kürzer zwischen diesen Pandemien?
Eigentlich nicht. Also sowas, so ein dramatisches Ereignis wie jetzt im Augenblick, das hat man eigentlich erst das letzte Mal irgendwie 1977, beziehungsweise dann halt die Schweinegrippe, an die sich viele vielleicht noch erinnern können. Man hat nicht den Eindruck, dass es kürzer wird. Man hat natürlich eine höhere Aufmerksamkeit mittlerweile, weil man schneller erkennt, schneller reagiert und das Ganze natürlich dann in sozialen Medien auch schnell publiziert ist.
Und irgendwie sind ganz oft Fledermäuse im Spiel.
Ja, Fledermäuse tragen relativ viele Viren. Außerdem sind Fledermäuse, die Gruppe der Fledermäuse sind sehr vielfältig. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Arten. Und die tragen alle auch unter Umständen eben verschiedene Viren, die den Fledermäusen unter Umständen überhaupt nichts machen, tatsächlich apathogen sind in diesen Tieren, wie man das ausdrückt. Aber eben dann, weil Fledermäuse halt doch einen intensiven Kontakt unter Umständen auch zu anderen Tieren haben und zum Menschen haben, dann eben auch diese Viren übertragen.
Jetzt gibt es immer wieder die Frage, könnte es nicht auch sein, dass dieses neuartige Coronavirus vielleicht aus dem Labor stammt? Jetzt mal und gar nicht gewollt oder ungewollt. Also entweder hat einer einen Fehler gemacht, Entschuldigung, oder ja, es war Absicht.
Ja, das ist natürlich bei jeder Pandemie oder jedem derartigen Ereignis wird immer wieder diskutiert, könnte das nicht aus dem Labor stammen, sei es nun Bioterrorismus oder einfach Nachlässigkeit. Es gibt in dem Fall keine wirklichen Hinweise darauf. Es gibt auch entsprechende Studien bereits. Man kann ja diese Viren sehr gut analysieren, vergleichen mit anderen sehr ähnlichen Viren. Und was daraus kommt, ist, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass eben dieses Virus tatsächlich durch den Menschen erzeugt wurde, sondern tatsächlich eben im Rahmen einer Evolution entstanden ist tatsächlich und eben sich unter Umständen dann an den Menschen auch schon angepasst hat.
Ich weiß gar nicht, wie viele Viren überall rumschwirren. Wir reden ja hier zwischendrin auch immer mal weiter, während die Musik läuft. Sie haben von einer Naturkatastrophe gesprochen. Warum sagen Sie jetzt, das ist eigentlich eine Naturkatastrophe?
Ja, es heißt immer, wir kämpfen gegen dieses Virus, aber es ist eigentlich auch für das Virus eine sehr unglückliche Situation, weil wir auf es aufmerksam geworden sind und es eben bekämpfen wollen. Viren wollen sich schlicht und ergreifend vermehren und sonst eigentlich nichts. Die wollen uns nicht krank machen, im Gegenteil, die wollen eigentlich nicht auffallen. Und insofern ist es in dem Fall tatsächlich eher auch ein GAU, wenn man so möchte, für den Erreger. Denn der fällt auf, hat sich dann noch eine Spezies rausgesucht, die auch noch aktiv was gegen ihn machen kann.
Nämlich den Menschen.
Genau, so ist das. Und insofern ist es eher tatsächlich eine Naturkatastrophe und im Augenblick eher auch eine Verlierersituation für das Virus, weil wir sehr aktiv gegen das Virus arbeiten.
Aber da spricht eindeutig der Virologe. Sie würden nicht so weit gehen, dass Sie mit dem Virus Mitleid haben.
Nö, nicht unbedingt. Sicher nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir erinnern uns, als der erste Corona-Fall in Bayern nachgewiesen wurde, der Mitarbeiter einer Firma, der sich bei einer Kollegin aus China angesteckt hatte, wie das dann losging, also ich habe auch ein Interview mit dem Mann gehört, der dann sagte, das war schon hart, was er auch sich anhören musste. Also er wurde fast stigmatisiert nach dem Motto, pfui, ein Corona-Patient. Können Sie das irgendwie nachvollziehen oder erklären?
Ja, ich glaube, das ist bei allen Infektionen, die plötzlich auftreten, war das auch in der Geschichte immer so, dass die infiziert waren, irgendwo stigmatisiert wurden. Einfach aus Angst heraus, dass man sich selber ansteckt. Die sind gefährlich, die können mir was tun sozusagen. Ich weiß nicht, was der hat. Und daher muss ich mich erstmal fernhalten von ihm und den mehr oder weniger dann isolieren oder wegsperren oder wie auch immer. Das ist nicht wirklich neu, das ist nicht durch die Corona-Pandemie jetzt neu aufgetreten, sondern ist eigentlich bei allen infektiösen Ereignissen, die größere Bevölkerungsgruppen bedrohen, eigentlich immer so.
Ja, oder auch AIDS, HIV, da war das ja eigentlich noch viel drastischer damals, als das auftauchte, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
Ja, das war sogar noch ein bisschen früher tatsächlich. Das habe ich noch miterlebt tatsächlich, dass eben dann die ersten Berichte kamen und dann war es irgendwie unklar, wie kann man das übertragen. Es war aber klar, es war eine tödliche Erkrankung damals. Das hat sich ein bisschen geändert natürlich mittlerweile durch die Medikamente. Damals hat man keine Medikamente, es ist klar, die Leute sterben daran. Und das heißt, die infiziert waren, wurden sofort auch stigmatisiert, obwohl dann über die Zeit ziemlich klar wurde, dass man eben nicht durch Tröpfcheninfektion oder was sich AIDS zuziehen könnte. Trotzdem ist das eine ganze Weile gegangen, über mehrere Jahre, dass auch eben die HIV-Positiven wirklich auch stigmatisiert wurden.
Ja, ich erinnere mich, Razzien in Schwulensaunas und Vergleichbares, das waren ja wirklich krasse Situationen.
Ja, da war sogar eine Diskussion, ob man die nicht wirklich wegsperren sollte, tatsächlich irgendwo in entsprechenden Lager oder so unterbringen sollte, weil jeder gedacht hat, das geht jetzt komplett rund und jeder muss sterben.
Insofern haben vielleicht doch auch die Informationsmöglichkeiten, die wir heute haben, auch einen riesigen Vorteil, dass man sich ja Informationen holen kann. Man kann im Internet schauen. Es hat Vorteile, aber hat auch Nachteile, oder?
Ja, das ist Überangebot an Informationen. Wenn jetzt aus allen Kanälen natürlich nur noch dieses Thema Corona aufpoppt, dann macht das natürlich zunächst mal auch unsicher. Man hat dann irgendwie, kriegt dann auch immer wieder die Kommentare, ja, vielleicht ist es viel schlimmer, als die uns sagen wollen, wer auch immer die ist. Das heißt also in anderen Worten, natürlich ist die Aufklärung sehr, sehr positiv und muss auch natürlich gemacht werden. Aber man muss immer dann bedenken natürlich, dass das auch einen zweiten Effekt eben haben kann, dass die Leute dadurch eben verunsichert sind, wenn man nur noch auf allen Kanälen Corona hört.
Und es gibt ja auch durchaus positive Aspekte, was auf einmal möglich ist. Also wir haben vorhin über Homeoffice gesprochen. Ich weiß nicht, war das in Ihrem Umfeld so ganz normal, dass viele zu Hause arbeiten und was da alles geht?
Nee, natürlich nicht, weil normalerweise ist man natürlich schon in die Arbeit gegangen und hat eben das entsprechend vielleicht dann vor Ort gemacht, weil zu Hause ist dann vielleicht doch eine andere Situation und man kann vielleicht doch konzentrierter arbeiten, wenn man im Büro ist. Nee, das gibt es natürlich jetzt alle möglichen kreativen Dinge, die man machen kann, sich nicht mehr zu treffen, aber über Skype oder sonst irgendwas zu kommunizieren, das hat schon auch positive Seiten, überhaupt keine Frage.
Und Entschleunigung, ich meine, Sie sind jetzt im Stress mit Ihrer Arbeit, aber für manche Menschen ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht.
Ja, dann kommt man wieder zur Ruhe, man kann Dinge tun, die man schon vielleicht ewig aufgeschoben hat. Vielleicht kann man dann da mal wieder ein Buch lesen oder mal wieder Musik hören. All das hat natürlich auch positive Seiten, überhaupt keine Frage, bei all den negativen Effekten, die natürlich diese Pandemie hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Plachter, können Sie sagen, wo wir stehen in diesem Wettlauf? Wer schafft es als erstes, ein Medikament, einen Impfstoff herzustellen?
Ja, das ist natürlich fast nicht zu beantworten, die Frage. Medikamente, da ist natürlich im Augenblick so, dass man die Medikamente testet, die man schon hat, die schon zugelassen sind für andere Erreger, um zu schauen, ob nicht eins davon wirkt, weil da hat man diesen ganzen sogenannten Zulassungsprozess nicht vorneweg, den man eben braucht, um so ein Medikament auch wirklich am Patienten einzusetzen. Bei den Medikamenten weiß man genau, wie sie wirken, was für Nebenwirkungen sie haben und kann das eben jetzt ausprobieren. Und das läuft ja an vielen Orten mittlerweile, dass man bestimmte Medikamente testet, ob sie auch gegen Corona wirken. Beim Impfstoff, da sind jetzt viele sogenannte Kandidaten tatsächlich unterwegs sozusagen in der Entwicklung und ganz unterschiedliche Art und Weisen, diesen Impfstoff herzustellen. Da kann keiner sagen, wer da das Rennen macht. Dazu braucht man eben diese berühmten klinischen Studien, um zu schauen, ob einer von denen tatsächlich auch wirksam ist, das heißt also auch die Infektion entsprechend verhindern kann oder zumindest abschwächen kann.
Und lässt sich denn sagen, ab wann einer vorliegen könnte, ein Impfstoff?
Ja, das ist immer die wichtigste Frage natürlich. Das lässt sich nicht wirklich sagen. Es gibt halt Prognosen, dass es dieses Jahr möglicherweise nicht mehr funktionieren wird, eher Anfang nächsten Jahres, dass überhaupt erstmal ein Impfstoff definiert ist. Ja, und dann muss er ja erstmal produziert werden. Da müssen ja erstmal die ganzen Dosen hergestellt werden, die man dann braucht. Und das wird natürlich entsprechend dann Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, es wird sicherlich einen Stufenprozess geben, dass man erst zum Beispiel Risikopersonen oder Krankenhauspersonal dann impft und dann erst sukzessive eben nach und nach eben mehr Dosen herstellt, damit alle auch geimpft werden können.
Also das heißt, man muss vielleicht nochmal klarstellen, selbst wenn ein Impfstoff vorliegen sollte, dann sind nicht ruckzuck Millionen Menschen natürlich geimpft.
Nein. Man muss ja dieses Material dann produzieren unter entsprechenden Bedingungen. Wir sprechen hier dann unter Umständen von 7 oder 8 Millionen, wie auch immer, Menschen, die da geimpft werden wollen. Das ist natürlich illusorisch, dass man sagt, dass man es macht in 2 Wochen oder in 4 Wochen entsprechende Impfdosen. Die Kapazitäten sind da gar nicht gegeben. So schnell kann man nicht produzieren. Das heißt, man wird dann stufenweise tatsächlich eben, wenn man einen Impfstoff hat, der funktioniert, entsprechend stufenweise vorgehen.
Interessant ist ja auch die Diskussion um Antikörpertests. Also, dass jemand schon infiziert war, es aber gar nicht gemerkt hat, weil es gibt ja auch viele mit schwachem Verlauf oder ja, man merkt gar nichts. Ja. Wie wichtig wären solche Antikörpertests?
Ja, das ist, was wir vorhin schon mal besprochen hat, natürlich dieses Modeling, die schauen in die Zukunft, wie sich das Ganze entwickelt, hängt natürlich entscheidend davon ab, wie viele Menschen schon infiziert waren, also mit anderen Worten immun sind. Dazu kann man eben diese Antikörperteste nehmen. Das Immunsystem produziert Antikörper nach 2 Wochen, 2,5 Wochen unter Umständen erst, die man dann eben nachweisen kann mit solchen Antikörpertests. Dann weiß man, der hat diese Infektion durchgemacht und der ist nach all dem, was man im Augenblick weiß, sehr wahrscheinlich immun.
Interessant ist ja auch, da sind sich, glaube ich, echt alle einig, was sinnvoll und gut ist, möglichst testen, 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 ja, um auch valide Zahlen zu haben. Jetzt wird auch viel von Schnelltests geredet. Also muss ich mir das vorstellen, so ein bisschen im Stile eines Schwangerschaftstests?
Ja, das ist genau falsch. Natürlich wäre es schön, wenn man sowas hätte, aber das ist nach wie vor eine Methode, die zwar dann etwas schneller geht, also dann vielleicht nicht mehr 4 oder 5 Stunden braucht, sondern 1 oder 2 Stunden, daher Schnelltest. Aber es braucht trotzdem immer noch einen erheblichen operativen Aufwand. Das heißt, man braucht große Apparate, man muss entsprechende Kassetten, das muss die Industrie liefern, die man dann eben in diese Apparate steckt. Und die Maschine arbeitet es dann ab, aber ist trotzdem natürlich noch ein erheblicher Aufwand, das dann durchzuführen. Das ist nichts, was man zu Hause im Wohnzimmer machen kann.
Aber Sie haben jetzt eine interessante Zeit genannt, 4 bis 5 Stunden. Wenn jetzt heute jemand das Prozedere durchläuft, Gesundheitsamt geht irgendwie zu einem Test und dann hat er ja sein Ergebnis erst innerhalb einiger Tage, wenn es gut läuft, 4, 5 Tage. Also die 4, 5 Stunden beziehen sich auf den reinen Test, aber da hängt nicht die ganze Bürokratie dahinter für einen normalen Patienten.
Ja, nicht nur die Bürokratie, natürlich ist im Augenblick so, auch gerade natürlich an vielen Orten ist da irgendwo so ein bisschen Land unter, weil sehr viele Menschen sich testen lassen wollen und natürlich kann man das nur nach und nach abarbeiten, daher unter Umständen die lange Zeit. Bei uns geht es ein bisschen schneller. Wir schaffen das sicherlich innerhalb eben dieser überschaubaren Zeit. Aber es ist natürlich klar, jeder möchte sich testen lassen. Es besteht ein erheblicher Bedarf und damit sind natürlich auch da die Ressourcen unter Umständen schnell erschöpft, sodass man das nur nacheinander abarbeiten kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Plachter, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Es ist noch nicht der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen, aber trotzdem, wenn es irgendwas gibt aus den vergangenen Wochen, wo Sie sagen, das darf ich nicht vergessen, da müssen wir dran denken, da müssen wir die Lehren draus ziehen. Was wäre das?
Ja, ich denke mal, die Lehren, die daraus zu ziehen sind, sind zum einen natürlich, dass wir vielleicht doch mal uns Gedanken machen müssen, ob wir auch im Gesundheitswesen vielleicht doch mehr investieren sollten, auch was die personelle Ausstattung angeht, dass wir da nicht wirklich in Situationen geraten, dass wir wie jetzt vielleicht auch, dass wir personell eben Probleme haben, unter Umständen das zu schultern. Und das andere ist natürlich vielleicht auch, dass wir die Überwachung der solcher Infektionen stärken müssen, das heißt mit anderen Worten den öffentlichen Gesundheitsdienst auch vielleicht stärken müssen, damit eben auch hier die Möglichkeit ist, relativ schnell solche Ereignisse zu erfassen, die Quarantänemaßnahmen durchzuziehen, damit man eben solche Ereignisse auch sehr schnell erkennt und dann auch eingrenzen kann.
Und müssen wir mehr Mundschutz horten?
Horten sowieso nicht. Der Mundschutz, der sollte halt verfügbar sein, zunächst mal im Krankenhaus.
Aber da fehlt er ja teilweise. Es fehlt an Schutzausrüstung teilweise.
Ja, das ist, hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt alle Welt solche Ausrüstungen haben möchte. Zum Teil natürlich auch in Bereichen eingesetzt wird, wo er nicht unbedingt notwendig ist. Wichtig ist er natürlich im Krankenhaus, in den Arztpraxen, in den Pflegeheimen, Altenheimen, Behindertenheimen. Und man muss sich natürlich Gedanken machen, was ja offensichtlich auch geschieht, ob man die Produktion wirklich komplett in andere Länder verlagern kann oder ob man selbst tatsächlich auch hierzulande oder in Europa zumindest versucht, entsprechende Produktionskapazitäten auch wieder aufzubauen.
Auch bei Medikamenten zum Beispiel.
Ich meine,
das sind die Lehren, die wir daraus ziehen. Aber ich muss noch mal kurz beim Mundschutz bleiben. Da gibt es immer wieder die Frage, hier zum Beispiel von SWR1-Hörerin Hannelore Schlosser, warum schützt der selbstgenähte Mundschutz nur den Gegenüber des Trägers und nicht mich, den Träger selbst?
Ja, diese einfachen Mund-Nasen-Schütze, die sind halt nicht dicht. Das heißt also mit anderen Worten, wenn man entsprechend einatmet, dann zieht man ja die Luft seitwärts ein am Mundschutz vorbei. Dagegen, wenn man hustet oder niest, dann geht das Ganze natürlich frontal direkt in den Mundschutz rein. Der fängt das ab. Daher ist das Gegenüber im Prinzip geschützt. Wir selber nur sehr schwach, wenn überhaupt. Es gibt natürlich andere entsprechende Mundschutze, die eben höherwertig sind, die in der Klinik verwendet werden. Die sind dann entsprechend dicht, liegen dann entsprechend dicht an. Und damit kann natürlich auch nicht seitwärts die Luft eindringen, sondern alles muss dann quasi durch diesen Filter durch. Und damit hat man entsprechenden Schutzfaktor.
Tragen Sie einen im Alltag, wenn Sie einkaufen gehen?
Im Augenblick noch nicht. Ich schaue mir tatsächlich Zeiten raus, wo eigentlich kaum jemand im Laden ist. Mhm. Aber es macht natürlich schon Sinn, auch wenn das im Meere sind, bei Stoßzeiten da diesen Mundschutz zu tragen. Natürlich macht es nur Sinn, wenn alle einen Mundschutz tragen, ist klar. Aber im Prinzip tragen wir natürlich jetzt im Augenblick auch in der Universitätsmedizin natürlich alle einen Mundschutz.
Wie hat Corona Ihr Leben verändert, mal abgesehen davon, dass Sie viel zu tun haben? Keine Reisen, keine Restaurantbesuche, keine Familientreffen, auch nicht über Ostern?
Ja, da unterscheiden wir uns natürlich nicht von anderen. Genau. Sagen wir mal so, unser Lebensalltag hat sich nicht wesentlich verändert. Natürlich, wir fahren früh morgens zur Arbeit, arbeiten da relativ lang und fahren abends nach Hause. Und das war's dann und kein Familienkontakt etc. Das heißt, wir müssen natürlich arbeiten, wie viele andere auch. Das heißt, unser Alltag zunächst mal hat sich nicht verändert. Aber klar, irgendwelche Aktivitäten mit Familie oder sowas, das ist im Augenblick natürlich bei uns auch nicht drin.
Und wurden Sie schon mal getestet auf Corona?
Ich habe mich schon mal testen lassen, weil es natürlich für uns auch wichtig ist, dass wir nicht unser Personal mit anstecken, weil die dann auch in Quarantäne müssen unter Umständen. Mhm. Wir müssen natürlich versuchen, arbeitsfähig zu bleiben. Und dann habe ich natürlich immer noch die Geschichte, ich habe doch multiple Kontakte nach außen,
auch hier in der
Presse,
Studio,
wie heute zum Beispiel. Und auch da möchte man natürlich eine gewisse Sicherheit auch den anderen geben, dass man da nicht irgendwas einschleppt.
Aber wir haben auch hier großen Abstand. Und auch wir halten uns natürlich dran, geben uns nicht die Hand zur Begrüßung und all solche Sachen. Auch nicht zum Abschied. Aber ich darf Ihnen zum Abschied eine Kleinigkeit überreichen. Es gibt nämlich für den SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Gast immer ein Geschenk.
Oh.
Und da Sie ja vermutlich im Moment wenig Zeit zum Essen haben, essen gehen können Sie nicht, haben wir gedacht, wenn Sie an der Unimedizin Mainz sind und mittags Hunger haben, lassen Sie sich doch was liefern. Von einem Mainzer Restaurant, ein Gutschein.
Oh.
Man soll ja auch lokale Restaurants unterstützen, damit die weiter existieren. Und wir haben den Gutschein besorgt, Sie können sich es beliefern lassen.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Schön. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Plachter. Alles Gute
Ihnen.
Und auch Ihnen gilt, bleiben Sie gesund.
Dankeschön, gleichfalls.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.